12. Ja, wir haben jetzt zu Gast Nico Storz und wenn man der Welt heute glauben darf, ist er einer der Frösche, die in dem Teich oder in dem Sumpf, in dem Subventionssumpf quaken und die auf keinen Fall gefragt werden müssen, wenn es darum geht, wie denn die Energiewende statt hat und weshalb dann die Vorschläge von Peter Altmaier, dem Bundesumweltminister, so toll sind. Nämlich die Energiegesetzzulage zu kürzen bzw. zu deckeln auf 2,87 Cent pro Kilowattstunde. Also erstmal herzlichen Tag. Wie fühlt man sich als Frosch?
Ja, ganz gut. Aber ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich das Gefühl, dass Peter Altmaier das schon längst berücksichtigt hat. Der hat mit Sicherheit niemanden gefragt, der auch nur annähernd was von dem EEG versteht, bevor er diesen Vorschlag gemacht hat. Von daher ist das nichts Neues, was die Welt heute Morgen geschrieben hat.
Aha. Aber trotz und alledem, fangen wir doch mal so an. Also ich meine, ich habe jetzt meine Stromrechnung bekommen, meine private Stromrechnung. Also ich habe Solarenergie auf dem Dach und da kriege ich relativ gut bezahlt, weil schon vor 10 Jahren und die kriege ich jetzt garantiert. Ist denn das eigentlich nicht vernünftig mal zu sagen, auf der einen Seite, ihr kriegt jetzt immer schon so viel die ganze Zeit als Markteinführungsprämie, setzt doch mal aus oder setzen wir mal ein bisschen aus, wenn das denn in die Nähe dieser 5,287 Cent kommt.
Also das ist absolut richtig. Das EEG soll natürlich vor allem den Erneuerbaren erstmal den Einstieg in den Markt bereiten sozusagen. Und das hat es auch gemacht. In Rekordgeschwindigkeit hat sich die Solarenergie, bleiben wir mal bei dieser Technologie, sehr marktfähig entwickelt. Und inzwischen ist es einfach so, dass wir heute, das ist relativ neu, das gibt es erst seit wenigen Monaten, Solaranlagen bauen können, ohne auf das EEG angewiesen zu sein. Ich kann mir eine Solaranlage aufs Dach bauen und diesen Strom selber verbrauchen und bekomme dann keine EEG-Umlage mehr dafür, entlaste das EEG. Das heißt, dass die Entwicklung wird noch ein bisschen weitergehen und dann ist die Solarenergie losgelöst vom EEG. Das Thema hat sich erledigt für diese Technologie. Und die Solarenergie ist sozusagen, steht auf eigenen Füßen.
Wobei man dazu sagen müsste, das liegt allerdings nur an der Billigproduktion dann der Chinesen, oder?
Nein, also die Solarfabrik in Freiburg, die Preise sind nicht so sonderlich anders als die von den Chinesen. Da kommen natürlich noch andere Servicequalitäten dazu etc., aber das ist natürlich einfach auch die Masse, die hergestellt wird inzwischen. Ja. Aber das Interessante ist jetzt eigentlich, die Solarenergie trägt sich plötzlich selber. Ich kann meinen Strom selber erzeugen.
Und also, muss dazu sagen, wäre dann vergleichbar mit den Preisen, die ich dann, wenn ich von Badenova oder sonst was beziehe.
Billiger. Genau, also ich zahle dann deutlich weniger oder für meinen eigenen erzeugten Strom als das, was ich einspeise. Das ist eigentlich gut für die EEG-Umlage. Ich entlaste die EEG-Umlage, da ich keine 20 Cent mehr rausziehe und gleichzeitig beim Wiedereinkauf nur 5 Cent zahlen würde für die EEG. Umlage eigentlich eine gute Entwicklung. Jetzt kommt Peter Altmaier gestern und sagt, also das ist ja unsolidarisch, dass sich derjenige, der selber seinen Strom erzeugt, dass der nicht mehr in diese EEG-Umlage dran hängt. Also dieses Wort unsolidarisch aus diesem Mund ist schon relativ lustig, sage ich jetzt mal, aber er will jetzt tatsächlich verhindern, dass die Leute ihren Strom selber erzeugen können. Und will grundsätzlich jeden, der seinen Strom selber erzeugt, auch besteuern. Sogar mit Mehrwertsteuer. Das heißt, ich weiß gar nicht, wo da die Grenze sein soll. Wenn ich auf meinem Hof im Schwarzwald eine Solaranlage betreibe, um mich selber mit Strom zu versorgen, muss ich jetzt zukünftig EEG-Umlage bezahlen. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, mit meinem Fahrraddynamo Strom erzeuge, mit der Lichtmaschine vom Auto, da ist keine Grenze gesetzt, wenn ich eine Solargarage habe. Also tatsächlich das, was jetzt erreicht wurde, dass die Solarenergie erwachsen ist, auf eigenen Füßen steht und nicht mehr vom EEG abhängig ist, das will er jetzt wirklich verhindern.
Jetzt auf der anderen Seite sehen wir natürlich, der Normalfall auch in Freiburg ist, es gibt 70.000 Mieterhaushalte und du bist im Normalfall eben halt nicht in der günstigen Lage, deine Solaranlage aufs Dach zu stellen, sondern das macht dann die FSB oder dein Vermieter in einem Mehrfamilienhaus und du hast da eigentlich überhaupt nichts davon, sondern das Einzige, was du davon hast, ist im Prinzip die steigenden Strompreise. Setzt da denn zumindest der Ansatz richtig an? Zumindest sagt er doch, ein Punkt, da müsstet ihr doch auch auch zustimmen, ist die Frage der Ausnahmetatbestände der sogenannten im Wettbewerb stehenden Industrie, die sich von 500 auf 4.000 Befreiungen ergeben hat im Lobbyismus mittlerweile und auch noch am Steigen, glaube ich, sogar noch ist in den ersten Quartalsdaten oder letzten Quartalsdaten des letzten Jahres und ersten Quartalsdaten dieses Jahres, dass da zumindest ein Riegel vorgeschoben wird.
Also da sind jetzt natürlich gleich mehrere Punkte angesprochen worden. Ich glaube, die kann ich gar nicht alle beantworten. Bleiben wir mal bei dieser Befreiung der Industrie. Also das ist ein ganz richtiger Punkt und von diesen 4, 5 Punkten, die Peter Altmaier vorschlägt, ist das sicherlich auch der sinnvollste oder der einzig sinnvolle sogar und der kommt auch nicht aus seinem eigenen Haus, sondern ist tatsächlich von der Opposition ins Spiel gebracht worden. Es macht keinen Sinn, dass Golfplätze, McDonalds etc. keine EEG-Umlage zahlen müssen. Das mag in Einzelfällen mag das vielleicht sinnvoll sein, aber dass 16% des deutschen Stromverbrauchs keine EEG-Umlage bezahlen, das ist nicht sinnvoll und da muss natürlich tatsächlich etwas geändert werden.
Mhm. Also von der Seite eher okay. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück zu den Haushalten, weil natürlich dieser Mieterhaushalt ist ja natürlich ein das ist ja eigentlich der klassische Punkt und da siehst du, wenn du anguckst bis 2010, ich glaube Untersteller hat jetzt glaube ich heute mal genannt zwischen 2000 und 2010 sowieso schon um 45% gestiegen und da wirkt sich das jetzt unmittelbar ja durchaus aus und es wird nicht allen ausgewiesen, wie zum Beispiel dem Radio, das von EWS von Elektrizitätswerken Schönau ist, wie sich denn das auch genau verteilt, woher denn jetzt die neue Strompreiserhöhung kommt. Kann man das vielleicht noch ein bisschen erläutern?
Ja, die Strompreise setzen sich natürlich nur zu einem Bruchteil von der EEG-Umlage um. Also das sind 13-18% so etwas, die da eben die EEG-Umlage ausmacht. Darauf kommen nochmal mindestens so viele Steuern, Mehrwertsteuer, Stromsteuer, aber auch natürlich die ganzen Netzentgelte, Konzessionsabgaben und natürlich die Erzeugungskosten. Grundsätzlich ist es so, dass derzeit an der Strombörse in Leipzig, dort wo die Energieversorger ihren Strom einkaufen, der Strom immer günstiger wird. Ja, also das heißt, die Einführung der erneuerbaren Energien führt sogar dazu, dass der Strompreis für die Großeinkäufer sinkt, was umgekehrt auch wiederum dazu führt, dass für erneuerbare Energienanlagen ein bisschen mehr gezahlt werden muss, da auch der Strom nicht mehr so teuer verkauft werden kann an der Börse. Also da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Jetzt für den einzelnen Mieter. Grundsätzlich wird der Strompreis steigen und das ist ganz egal, ob wir erneuerbare Energien oder konventionelle Energien haben. Die NBW, die eigentlich nicht zu unseren klassischen Verbündeten gehört, sage ich jetzt mal, aber vielleicht ändert sich das ja noch, hat ausgerechnet, dass ab 2027 ein Energiesystem auf konventioneller Basis teurer ist als eins auf erneuerbarer Energienbasis. Ja, das liegt an verschiedenen Faktoren, also dass das Erdöl ausgeht, dass die Kohle teurer wird, dass die Netze ausgebaut werden müssen. Und das heißt, ich würde das so ein bisschen vergleichen wie ein Unternehmen. Der Staat gibt so eine Anschubfinanzierung und dann nach ein paar Jahren erwartet er, dass das Unternehmen sich selber trägt und auch höhere Kosten zu zahlen hat. Das war jetzt mit der Natur genauso. Die hat uns relativ günstige Energieversorgung zur Verfügung gestellt und nach 100 Jahren müssen wir einfach schauen, dass sich der Laden selber trägt und wir da das auf nachhaltige Beine stellen können. Und das wird definitiv teurer, egal ob auf Basis der Erneuerbaren oder auf konventionellen. Langfristig sind die Erneuerbaren sogar günstiger.
Jetzt kommen wir trotzdem nochmal, sage ich trotzdem nochmal, der Mieterhaushalt, trotz und alledem. Also das heißt, du kriegst in gewisser Weise bezahlt, wenn die Wohnungsmiete teurer wird, das kriegst du bezahlt. Da bei den, du kannst auch anfangen, dir zu überlegen, was denn nicht den größten Teil ausmacht. Du erneuerst alles mit, was weiß ich, LEDs und so weiter, weniger Stromverbrauch. Wenn du aber bei den großen Stromgeschichten rankommen willst, dann bist du meistens hinten drinne. Gerade wenn du jetzt sagen wir mal ganz geringen Einkommen hast, wirst du der berühmte Effekt, der dann da immer stattgefunden hat, wo die Kommunen jetzt gegengesteuert haben, dass eben die alten Kühlschränke eben müssen eben halt erneuert werden oder der Herd, den man da hat. Also das sind die großen Stromfresser oder auch teilweise bevor es eben halt Regelungen gegeben hat, wie zum Beispiel, dass 1 Watt die Obergrenze ist für den Stand-by-Betrieb. Aber das ist ja in vielen Haushalten da und gerade in geringfügigen Haushalten. Gibt's da nicht, muss es da nicht andere Ansätze auch noch geben, also wenn man auf die Haushalte das bezieht?
Also ich glaube, zum Teil hast du von Hartz-IV-Haushalten gesprochen, ja, die ja auch die eben den Stromverbrauch nicht übernommen bekommen, was ich grundsätzlich auch für richtig halte, weil sonst kein Anreiz da wäre, auch Strom zu sparen. Aber das muss natürlich irgendwo sozialverträglich ablaufen. Da müssen dann eben die Sätze angepasst werden. Aber eigentlich sollte der Anreiz schon da sein, möglichst bewusst mit dem Energieverbrauch auch umzugehen. Ja, also da gibt es sicherlich verschiedene Modelle. Da müsste man jetzt auch mal ausrechnen, wie viel Prozent von den Monatsausgaben insgesamt überhaupt der Stromverbrauch eigentlich ausmacht und dieser Anstieg. Aber also da würde ich einfach sagen, das hat nicht mit dem Erneuerbaren Energiengesetz per se jetzt mal gar nichts zu tun. Ja, ja. Das sind dann eher Aufgaben im sozialen Bereich.
Auf der anderen Seite haben wir eine ziemliche Werbung. Elektroautos, Elektrofahrräder. Ist es denn zumindest nicht ein positiver Nebeneffekt? Du hast jetzt schon ganz am Anfang gesagt, der Nebeneffekt ist eben nicht positiv, weil dann die doch herangezogen werden, wenn die Leute tatsächlich mehr ihren eigen erzeugten Strom auch selbst verbrauchen würden.
Ja, das finde ich total positiv. Also wir stehen da absolut dahinter, dass die Leute ihren Strom auch selber verbrauchen. Das entlastet die Netze, das macht die ganze Versorgung nicht mehr so eindimensional, bricht auch Machtstrukturen auf. Ja, also das wird alles sehr viel dezentraler und sehr viel demokratischer. Es profitieren viel mehr Menschen von der Energiewende. Über 50% der erneuerbaren Energienanlagen sind oder der Kapazitäten sind im Besitz von Privatpersonen und Landwirten und eben nicht mehr von wenigen Großaktionären, die an diesen großen Konzernen beteiligt werden. Also das ist eine richtige Demokratisierung und Dezentralisierung, die hier stattfindet und die grundsätzlich auch sehr zu befürworten ist, eben auch im Rahmen dieses Eigenstroms. Erzeugung.
Trotz alledem jetzt noch sagt ihr sagt jetzt die Cassandra, das wird das Realität werden? Wird ja nicht so Realität werden. Es gibt ja jetzt eine neue Mehrheit im Bundesrat. Aber dann wird die Energiewende zum Stoppen kommen. Warum?
Wenn Peter Altmaier tatsächlich mit seinem Vorschlag durchkommen würde, was unrealistisch ist, aber wenn es sozusagen ein Deckel gemacht wird, also wenn wirklich dieses die Einspeisevergütung eingefroren ist, dann braucht man sich einfach umzuschauen, was ist in anderen Ländern geschehen, in denen so etwas passiert ist. Spanien ist so ein relativ berühmter Fall, wo vor einigen Jahren ein Deckel auf die Einspeisevergütung gelegt wurde und das hat zu einem Totalzusammenbruch des gesamten Systems geführt. Also es ist nicht mehr so gewesen, dass danach überhaupt noch die vorhandenen Mittel ausgeschöpft wurden, weil die Verunsicherung zu groß war. Wenn ich jetzt in eine Anlage investiere, bekomme ich dann noch die Einspeisevergütung. Das heißt, das ist eine enorme Verunsicherung. Wenn ich jetzt eine größere Anlage brauche, bei Windenergie, da brauche ich einfach mehrere Jahre, bis ich sowas vorbereite. Das ist bei Wasserkraft noch viel ausgeprägter, da brauche ich über 10 Jahre zum Teil. Bei der Solarenergie ist das etwas kürzer, aber ich brauche einfach Planungssicherheit. Und das, was die Bundesregierung jetzt macht, wirklich alle paar Monate da neue Gesetzesvorschläge zu bringen, das ist das Gegenteil von Planungssicherheit und ein Deckel, der würde das System zum Erliegen bringen.
Umgekehrt kann man natürlich fragen, also ich gehe nochmal wieder zurück auf meine Stromrechnung von der EWS, ob nicht tatsächlich die Netzentgelte, um ein Beispiel mal zu nehmen, nicht tatsächlich im Sinne, wenn wir bei der Windenergie sind, also wir reden ja über die Nord-Süd-Trasse dabei, also Offshore-Anschluss und so weiter, was ein guter Teil ja drin ist, jetzt auch in dieser Erhöhungsrunde gewesen ist, wäre es nicht eher ein Anlass zu sagen, okay, wenn man jetzt das System so ausgestalten würde, dass man privilegiert unterhalb des Deckels fördert Wind plus Speichertechnologien, also regionale Speichertechnologien, wäre das nicht ein vernünftiges Anreizsystem?
Ja, das ist ja geschehen, indem man zum Beispiel Solaranlagenbesitzern den Eigenverbrauch noch bis vor kurzem gefördert hat, dass die einfach in eigene Speicher investieren, dass die da die Technologie vorantreiben und das ist offensichtlich nicht im Interesse derjenigen, die Peter Altmaier beraten. Ja, also sage ich es mal einfach so. Und diese Dezentralisierung, dass sich auch der Südwesten hier so ein bisschen unabhängig macht, dass wir nicht mehr so sehr von dem Atomstrom und von Stromimporten abhängig sind, sondern unseren eigenen Strom erzeugen können, das ist natürlich nicht gewollt von denjenigen, die den Strom hierher liefern möchten.
Okay. Also, ich verstehe es so, ihr bleibt dabei, die scharfe Kritik, dass der Deckel, der jetzt kommen soll, aber nicht kommen wird und den Wahlkampf bestimmen wird, so wird es zumindest auf jeden Fall sein, ihr seht den Deckel als den zentralen Hebel, um die Energiewende zu stoppen, hin zu den Erneuerbaren.
Ja, das, also der Deckel wäre das aus für die dezentrale Entwicklung der erneuerbaren Energien. Deswegen sind wir da natürlich strikt dagegen. Aber das, was nicht heißt, dass grundsätzlich das EEG natürlich überarbeitet werden muss, aber dann bitte nicht von dieser Bundesregierung.
Das sagt Nico Storz. Zum guter Letzt sag nochmal, was ist genau die FESA?
FESA ist ein Verein, der sich seit 20 Jahren in Freiburg für den Ausbau der erneuerbaren Energien einsetzt.
Ich bedanke mich für das Gespräch im Sumpf.